vom Weltmeister zu meinem persönlichen Mindset-Coach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spivey's Tea Talk. Und ich habe heute einen ganz, 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 ganz besonderen Gast am Start. Und ich freue mich schon seit Wochen, dass wir diesen Talk machen, weil diese Person mich ganz besonders in den Jahren, ich würde jetzt sagen 2011, 12 bis ja, 17, 18 stark begleitet hat, sportlich gesehen und auch mindset-technisch, hat er mir viele Türen geöffnet oder auch gezeigt, was alles möglich ist, wenn man ein richtiges Mindset dazu hat. Deswegen als allererstes herzlich willkommen, Andreas Aguilar. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass du die Zeit genommen hast. Und ich weiß jetzt schon, das wird eine meiner Lieblingsfolgen, weil es auch für mich eine ganz, ganz persönliche Bindung hat. Weil, wir haben gleich ein paar Themen, die wir besprechen können. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zu dir, bevor ich irgendwas falsch sage. Andreas Aguilar, absoluter Champion, ehemaliger Weltmeister an den Turnringen. Und vielleicht kannst du vielleicht nochmal ein paar von deinen Erfolgen erzählen und wann das auch war.
Ja, also meinen größten Triumph hatte ich 89, das war so ziemlich auch das Ende meiner Karriere, Weltmeister in den Ring, aber davor war ich also ein paar Mal deutscher Meister und bei den Europameisterschaften 2 Bronzemedaillen gewonnen, war viel im internationalen Bereich da, war eigentlich auch immer, soweit ich mich erinnern kann, halt im Finale und also von daher schon recht erfolgreich.
An den Ringen, wir müssen dafür nochmal für die Leute erklären, die nicht wissen, was an den Ringen ist. Wir reden hier gerade vom Turnsport, vom Turnen.
Stimmt.
Genau. Und ich werde in den Shownotes ein Video von Andreas reinlegen. Da schreiben die Leute als Kommentar drunter, this muscle up can cure cancer. Weil Andreas macht für alle sportaffinen Zuhörer, ich garantiere euch, ich habe keinen gesehen, der so ein Muscle up gemacht hat wie Andreas. Und wie gesagt, ich pack's unten in den Shownotes rein. Und nochmal ganz kurz nochmal als Side-Note nochmal alle Leute, die bis hierhin gehört haben, gerne den Podcast abonnieren, die Socials abonnieren und dann verpasst ihr auch keine weitere Folge, bevor wir hier einsteigen. Andreas, ich komme mal ganz kurz nochmal zu, was heißt ganz kurz, die Folge ist halt, geht um dich und um mich. Vielleicht kriegen wir das in einem Schnelldurchlauf durch, wie bist du zum Turnen gekommen und wann hast du dich dafür entschieden, das als Profikarriere anzugreifen?
Eigentlich bin ich viel zu spät zum Turnen gekommen. Normalerweise fängt man ja mit 6 oder 7 oder so kurz nach dem Kindergarten halt irgendwie an, wird dann als Talent entdeckt und kommt dann halt in eine Turngruppe. Ich wollte aber eigentlich nur Fußballer werden und hatte null Bock eigentlich. Ich wusste noch nicht mal, was Turnen ist und bin dann durch Zufall über so einen Schülerturnverein dann zum Fußball abgekommen, weil ich wusste, die spielen Fußball, deswegen war ich immer da. Und dann bin ich mal zum Fußballspielen hingegangen und habe mich aber währenddessen, während die geturnt haben, habe mich immer ein bisschen verbisst, gewartet bis zum Ende war halt, um da wieder Fußball zu spielen. Das haben die dann irgendwann spitz gekriegt und gesagt, hey, das geht jetzt aber hier nicht nur zum Fußballspielen, komm auch mal probieren hier und so. Und ich sage, ja, was probieren, so, und egal was sie mir vorgezeigt haben, ich konnte das halt. Okay. So langweiliges Zeug halt irgendwie. Ich wollte eigentlich auch nicht, weil irgendwann gab es, dann saßen mir 3 von den Turnlehrern irgendwie gegenüber und gesagt, so, du musst jetzt zum Turnverein.
Ja.
Und ich sage, nee, was soll ich denn da? Ich will Fußballer werden halt irgendwie. Und bin so von daher, also wie die Jungfrau zum Kind, eigentlich zum Turnen gekommen halt.
Irgendwie. Wie alt warst du da?
14.
Boah, das ist echt spät, ne?
Also mit 14 fängt keiner an halt irgendwie. Und also die ersten Jugend...
Da steigen schon die ersten aus schon wieder.
Ja, weil also normal sind die meisten also schon professionell, also damals... Russland, China, damals ja noch Sowjetunion, halt irgendwie die staatlich geförderten Sportler, die waren eigentlich schon mit 6, 7 eigentlich schon professionell. Die wurden halt in den Internat großgezogen oder in China, diese ganzen Zirkusartisten. Wenn die ein Talent irgendwie erkennen, dann wird er ja gnadenlos gefördert und wird dann auch nicht mehr gefragt. Und also die sind an sich dann schon in jungen Jahren eigentlich ja, Profis.
Ja.
Also von daher, als ich dann von Jugend ins Erwachsenenalter kam und dann eigentlich schon. Es ging relativ schnell, dass ich dann auf einmal gelernt habe, halt irgendwie. Plötzlich war ich nach 3, 4 Jahren war schon bei den Europameisterschaften dabei.
Krass.
Und okay. Im Finale halt an den Ringen halt irgendwie.
Ja.
Wo alle Leute fragten, ja, wo kommt denn der her? Wieso haben wir denn nie irgendwie was, als bei Schüler und Jugend halt irgendwie? Und
weil du einfach Talent hattest?
Also vor allem was Ringe anbelangt. Also für die anderen Geräte vielleicht jetzt nicht so.
Okay, ja.
Ja, aber ich habe sehr früh schon irgendwie erkannt, aber schöne Geschichte übrigens, mit 6 oder 7 Jahren war mein Vater irgendwo in der Tschechoslowakei und wir hatten irgendwie Langeweile. Und er hat gesagt, mach mal irgendwas, damit ich hier in Ruhe meine Arbeit machen kann und malen kann und so. Und hat dann so einen halben Sack mit halbes Kilo Briefmarken halt irgendwie so geschenkt und gesagt, so sortiert die mal. Und jeder von uns manchmal hatte so, ich habe ja gut, dann ich sortiere mal so die Sportmarken, so mein Bruder so alles, was mit Panzern und Flugzeugen und so. Und mein Jüngster halt mit irgendwelchen Comicfiguren oder Zeichnungen halt irgendwie. Und ich fand Sport halt irgendwie gut. Und da fiel mir eine Briefmarke irgendwie auf, so eine alte spanische Briefmarke halt, wo so ein Turner an den Ringen, so wie so ein Kreuzhand macht mit den ausgebreiteten Armen.
Ja.
Ich fragte meinen Vater, ey, was ist das hier, was ist das? Und der sagt, ja, das ist ein Sport. Und ich sage, wie, ein Sport? Sicher so an die Ringe hängen und so. Und er sagt, ja, das ist ein Sport und so. Und das ist ganz schwer, sowas zu machen. Ne?
Ja.
Und ich sage, ja, wieso lächelt der dann? Und er sagt, ja, vielleicht ist es für ihn einfach oder so, aber da musst du halt richtig viel Kraft haben. Und dann habe ich es jahrelang vergessen.
Mhm.
Selbst als ich dann in den Turnverein kam, wusste ich nicht, dass das Turnen ist.
Mhm.
Ja, und es gab ja ein Mini-Trampolin in der Schule und Reck und Barren und so. Und da habe ich dann Ringe das erste Mal gesehen. Und ich wusste, weil mir sofort dieses Bild mit dem Spanier, der praktisch an dem Kreuzhang hängt oder so und einfach so vor sich hin lächelt, wusste ich, das muss eigentlich ganz einfach sein. Du lächelst einfach und dann geht das. Und es hat ein paar Jahre gebraucht, also 2 oder 3 Jahre, bis ich auch endlich mal so diesen Kreuzhang machen konnte. Aber mir war klar, ich kann das. Dann also irgendwann hat er gesagt, darf ich das jetzt auch mal probieren? Ja, okay, probier mal. Zack, runter und so gehangen.
Krass.
So, weil man einfach im Kopf dieses Ding hat, das Ding, das muss doch möglich sein.
Ja.
Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es möglich ist. Die ganze Zeit wieder ausprobiert und plötzlich war es da. So, und da fing es schon irgendwie an, dass ich dachte, what the fuck, das hängt nicht nur mit dem Körper zusammen.
Ja.
Das ist mental.
Ja.
Also das ist an sich, die Gedanken sind es praktisch halt, die Kraft halt machen und nicht nur der Körper.
Mhm. Mhm. Ich, für die Leute, die nicht wissen, was ein Kreuzhang ist, weil das Wort jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Mal gefallen ist, ich packe es in dem Instagram-Post dazu, mache ich nochmal ein altes Foto von Andreas mit dem Kreuzhang rein, dann wisst ihr ganz genau, was wir meinen. Und für alle Calisthenics-Maschinen unter meinen Zuhörern, probiert es mal bitte aus und schickt ein Foto, falls ihr es könnt. Ich bezweifle es. ja, mega. Hast du nicht mal auch so eine Challenge gemacht, viele, viele Jahre später bei... Lass mich lügen, irgendeine Art Wetten, dass du solltest einen Kreuzhang halten und jemand anderes sollte Bierkrüge halten oder
genau,
sowas?
Genau.
Was war das?
So, also, das war, glaube ich, der stärkste Mann in Österreich, so, der so Telefonbücher zerreißt und ich weiß nicht, 5, 6, 7 Menschen gleichzeitig trägt oder so. Und er hatte pro Arm eigentlich so einen Bierkrug, der war gefüllt mit so Bleikügelchen.
Ja.
Und so jedes Maß halt irgendwie.
Ja.
Bierkrug halt, hatte 15 Kilo.
Okay.
Halt irgendwie, ja. Aber er musste sie hochhalten und ich musste den Kreuzhang halten, also ich Ringe runterdrücken.
Genau.
So. Aber er war ja 120 Kilo schwer.
Ja.
Also für den waren ja was, was diese 30 Kilo ja gar nichts. Und ich ja mein eigenes Körpergewicht trage halt irgendwie.
Mhm.
Ja.
Ja, cool. Und coole Story. Ich habe richtig gerade, als du dir erzählt hast, richtig im Kopf Bilder gehabt, wie das wohl war mit der Briefmarke und so. Und ich mag sowas so in der Art und Weise vom Storytelling, weil man kann richtig folgen.
Ja, ne, weil an sich ist das dann nachher eigentlich so mein Lebenskonzept, oder ich denke eigentlich so, da steckt das ganze Geheimnis irgendwie dahinter. Also was, egal was du machen willst, du musst eine besonders gute Vorstellung haben von dem, was du vorhast.
Mhm.
Und dann ist es möglich.
Mhm.
Also ohne die Vorstellung, hast du keine Vorstellung, wird es auch nicht passieren.
Mhm.
Halt irgendwie. Also einfach nur darüber nachdenken, ich möchte eher erfolgreich oder so sein. Und das habe ich auch oft bestätigt gekriegt von anderen Leuten, die sagen, also die haben es an sich bildlich gesehen. Also du musst es bildlich sehen.
Mhm.
Und so genau wie mit dem Kreuzhang, also wenn du schon vorher gar nicht bildlich gesehen hast, dass es gar nicht möglich ist, dann ist die Möglichkeit da und dann kannst du was machen. Sonst. Aber wenn du immer nur aus der Vorstellung heraus denkst, ich glaube, das ist ziemlich schwer und ich kann das bestimmt nicht, dann gehst du genauso mit dem
Thema um.
Genau.
Da habe ich auch eine kleine Story zu, das ist auch wieder viele, viele Jahre später, als wir trainiert haben, zusammen in Badenstedt, gab es auch so in unserem Krafttraining so Moves, die ich mir einfach nicht vorstellen konnte, wie ein Frontlever, wie heißt der auf Turnsprache, das ist der hier.
Ja, die Hangwaage, vorlegens.
Für die Kreativitätsleute ein Frontlever, in Turnsprache eine Hangwaage. War für mich undenkbar, aber immer wenn ich das gemacht habe, hat Andreas mich einfach immer gepusht und mir genau gesagt, was ich machen soll, dass ich mir bildlich vorstellen soll, dass ich soll lächeln dabei, natürlich, ich soll atmen dabei und du hast mir genau gesagt, welchen Prozess ich machen soll, das einfach immer im Kopf durchgehen und so hatte ich auch meine Rückwärtssalto-Blockade. Du hast mir immer gesagt, wenn ich ein Rückwärtssalto mache, ich soll schon dran denken, wie das Gefühl ist, wenn ich schon stehe und das Ding fertig ist und so. Gut, heute kann ich ihn nicht mehr, weil ich ein Schisser bin, aber ja, das hat schon viel ausgelöst und viel geholfen. Und auch die Zeiten damals mit Kira im Duo. Genau. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich einen Menschen mit einem Arm hochheben kann. Nie im Leben.
Ich auch nicht. Weißt du, kamst du, warst ja reiner Tänzer halt irgendwie. Und du kamst in diese Showgruppe halt irgendwie. Das waren Akrobaten und das waren Turner. Und du konntest nur tanzen.
Ja.
Halt irgendwie. Und schon das Aufwärmen eigentlich war ja Handstände machen und Räder und so weiter.
Ja, war schon nicht möglich.
Ja, aber du hast es durchgezogen. Mhm. Irgendwie. Ich kann mir vorstellen, dass du jedes Mal gedacht hast, oh Gott, was mache ich hier eigentlich oder so. Aber man merkt halt irgendwie so mit der Zeit, ja, hast du ja kein Problem mehr damit, irgendetwas nicht zu können.
Genau,
so. Und dann muss drüber stehen. Das Ganze halt irgendwie um. Ja. Also wenn es nicht mehr Frust ist, sondern dann packt dich die Ärger, das muss doch möglich sein.
Ist so.
Irgendwie. Und dann fehlt nur noch einer, der dir das entsprechende Bild halt irgendwie gibt. Und dann merkst du auf einmal, wie du super schnell lernst.
Ja,
irgendwie.
Ja.
Und, aber ich hätte es auch nicht gedacht, der Spidey, also mit diesen dünnen Ärmchen und mit diesen dünnen Beinchen und so, der kommt in die Showgruppe und der soll Kira hochheben. Ne? Also im Stand ging es ja noch, wenn sie auf deiner Schulter steht.
Ja,
ne?
Ja.
Aber dann praktisch dann diesen Patrick Swayze-Move.
Ja, ich hätte es auch nicht gedacht, aber du hast gerade schon gesagt, mein Ehrgeiz hat mich so gepackt, weil alles konnten und ich konnte es nicht, kräftemäßig dachte ich, dass ich es nicht hinkriege. Und dann habe ich gemerkt, das war mehr Technik als alles andere.
Klar.
Und dann habe ich, Real Talk, sorry an alle anderen aus der Showgruppe damals, ich schwöre, ich habe den schönsten Flieger gemacht mit Kira. Ja. Der war schon, den konnte man malen, auf jeden Fall, so schön war der. Ja, und dann kam eins zum anderen von diesen ganzen Moves, wo ich nicht gedacht habe, dass das machbar ist. Aber weil ich einfach gepusht worden bin und Ehrgeiz halt, ne? Ja. Genau.
Also ich hatte beim Turnen auch so bestimmte Elemente. Also ich hatte ja, mein Trick war ja immer der, dass ich also immer dachte, es muss irgendwie möglich sein, da muss ein Trick dabei sein. Wenn einer irgendeinen schweren Move gemacht hat, dann wieso macht er das so einfach? Es muss ein Trick dabei sein halt irgendwie. Und ich habe mir dann einfach nur, nicht so versucht, nur bildlich vorzustellen, halt wie er das macht, sowas, sondern genau beobachten, mir vorstellen, was denkt der eigentlich oder so. Und einfach irgendwas in seinen Kopf reingelegt. Ich hatte irgendwann einen gesehen, der Mini-Trampolin, so ganz am Anfang, das war ein richtiger Turner und der lief schon erstmal so an, mit 45 Grad Vorlage.
Ja,
und ich dachte, der läuft jetzt hier als Stuss in sein Leben halt irgendwie. Dann springt er so gegen das Trampolin, so mit den Beinen so 45 Grad vor, fliegt so in die Luft und die Arme so hoch. Und ich denke, ah, okay, da stellt sich jetzt wahrscheinlich vor, dass er oben nach den Sternen greift.
Ja.
Also richtig hoch zu fliegen.
Ja.
Und wenn er dann den höchsten Punkt erreicht hat, dann kurz abrollen und stehen halt irgendwie. Und so hat das dann bei mir funktioniert. Ich dachte, okay, so einfach ist das. Dann versuche ich das jetzt mal und ich stelle mir das so vor, dass ich das so mache wie er. Und dann geht's. Halt
ja.
So. Ja, du musst diese Vorstellung haben. Halt
ja, ja.
Und nicht, sonst kriegst du den Frust halt.
Genau. Aber weil der Frust ist ja manchmal viel größer als alles andere, weil du trainierst ja viel mehr was nicht funktioniert, als das, was funktioniert. Und da musst du halt dann irgendwie die Kurve kriegen und am Ball zu bleiben. So, das war ja auch immer so das Ding.
Ja, aber das ist ja, eigentlich ist ja auch jeder so geprägt halt irgendwie. Ne? Also du von vornherein, also du kommst, was weiß ich, in die Erziehung, du kommst, bist von deinen Eltern erzogen, von der Schule und dies und das. Und eigentlich Tag aus, Tag ein lernst du eigentlich, dass du limitiert bist und eigentlich keine Power hast, die du nicht vorher, was weiß ich, von irgendeinem Lehrer oder sowas beigebracht kriegst oder so. Hm. Oder es ist Zufall, dass du kriegst oder Talent halt irgendwie. Aber das ist so prägend in einem, dass also egal, was du machst und welches Level du erreichst, ist dieses Ding eigentlich, spontan zu denken, oh Gott, das kann ich nicht, ich bin limitiert und das muss furchtbar schwer sein, das ist eigentlich schon drin, als Grundannahme halt irgendwie.
Mhm.
So, und ich denke mir, wenn man da auch schon früher irgendwie Rücksicht nehmen würde und also nicht, was weiß ich, dann sofort alle Leute in der Schule bewerten, sondern als ich so ihnen ihre Freiräume lässt, halt irgendwie, dass sie auch umspielen können, dann wäre es viel einfacher. Ne? Aber gut, ich war dann auch schon 40 und war voll von diesen Dingern halt irgendwie geprägt, halt irgendwie, ja, so kann ich das nicht, halt irgendwie, das schränkt einen halt irgendwie so ein. Auf der anderen Seite natürlich Talent ist auch okay, ich kann aber auch schnell lernen, das ist ja auch okay. Aber der Sprung, der kam dann eigentlich von Nullturner in so eine Leistungsgruppe rein, wo die alle, wo ich sage, naja, also selbst bei der besten Vorstellungskraft, die man so hat, das kriege ich jetzt nicht so schnell hin halt irgendwie. Ging aber dann doch, aber dann 2 Jahre später dann wieder ganz zu den Erwachsenen, Der ist ja noch eine Stufe höher halt. Und sagt, what the fuck, halt.
Krass, wusste ich gar nicht, dass du so spät, ich wusste das wirklich nicht, dass du so spät angefangen hast, das wusste ich gar nicht.
Ich eigentlich ist es ein Wunder, dass aus mir was geworden ist, weil eigentlich wollte ich das ja gar nicht.
Ja. So, aber hast du,
ich wollte auch nie Weltmeister oder irgendwas werden, weil die Anfangszeit, die Beginnerzeit halt irgendwie, waren halt immer so gute, das ist jetzt bald ein Wettkampf, hast du schon mal Flickflack gemacht? Ja, okay, dann kommt das in die Übung rein, noch Flickflack. Ja, aber da habe ich mir, ja, das machen wir auch rein. Und du gehst da eigentlich so unvorbereitet rein und hast dann eigentlich zu tun. Also ich ging jetzt nochmal die Reihenfolge und dies und das. Und klar, ich war immer Letzter halt irgendwie. Ne? Und ich dachte mir, wieso können die anderen Leute halt diese Übung halt irgendwie. Habe aber vergessen, dass sie das Training hatten halt.
Ja.
Ich nicht. Mhm. Und ich war so genervt davon halt irgendwie, weil das Tor machte mir Spaß. Und dann, sobald es dann zum Wettkampf ging oder so, dann jeweils mal die Packung irgendwie abgeholt und sagt, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Das sind nur Turbos.
Mhm.
Ja, und ich mache mich hier nur lächerlich halt irgendwie. Da irgendwann mein Trainer halt so sagte, ich komme ja auch gerne zum Training und wir können ja auch gerne dreimal, viermal und so, das mache ich auch alles mit, aber das mit den Wettkämpfen, das lassen wir sein, das ist nichts für mich und so. Und er sagte, also entweder wenn du in der Gruppe bleiben willst, dann, also es ist schon eine Leistungsgruppe und wir brauchen halt den Wettkampf und das ist eigentlich der Sinn. Da muss ich da halt irgendwie so einarbeiten halt irgendwie. Aber ich fand es immer scheiße, ich fand alle Wettkämpfe scheiße und solange ich es scheiße gefunden habe, waren auch alle Wettkämpfe scheiße halt.
Okay.
Ne? Weil du eigentlich von deinem, gehst dann schon mit diesem Mindset. Du
gehst mit der Einstellung da rein, dass es scheiße wird.
Ja. Macht das keinen Spaß und es fühlt sich alles so anders an und dieser Druck und es geht dir schlecht und du hast, ja, musst dich bewerten lassen halt irgendwie und da musst du erstmal durch. Das ist die harte Phase halt am Anfang halt irgendwie. Und,
Und wann hast du Blut geleckt, dass es dann Spaß gemacht hat? Nachdem Erfolge auch kamen oder?
Ja, also nachdem so die ersten Erfolge kamen halt irgendwie. Es kam auch so super plötzlich, weil bei Schüler und Jugend, da gibt es ja zwei Jugendjahre, im ersten Jahr überhaupt nicht zum Deutschen qualifiziert, im zweiten Jahr Letzter geworden, wie immer. Und im Jahr darauf plötzlich Fünfter.
Okay.
Das ging super schnell halt irgendwie. Ne? Und im Jahr darauf, also schon bei den Männern, dann schon Achter. Was ist hier los? Ich habe da nichts von mitgekriegt. Ne? Ich habe gedacht, ich bin irgendwie nicht irgendwie gut und so. Also ich hatte immer noch alle Leute so über mir, wo ich dachte, also das Level will ich mal erreichen. Halt. So, aber auf der anderen Seite, ich konnte mich damit so ein bisschen behelfen, dass ich sage, ey, ich mache das hier immer nur aus Spaß. Ne? Also wenn die blöd kommen, dann hörst du einfach auf. Das musst du jetzt nicht geben. Also diese ganzen Sachen halt irgendwie. Und ich war dann auch einer, der eher mäßig trainierte. Sondern immer nur gerne trainierte, wenn es mir auch gut ging halt irgendwie, weil dann lief halt irgendwie alles. Aber ich war nicht gut praktisch dann darin, mich so durchzukämpfen und das hat mich dann immer so frustriert, also wenn das Training nicht gut kommt oder so. Und ich wusste, es liegt daran, weil ich mir irgendwie im Kopf, mehr Druck, sondern es funktioniert halt irgendwie nicht. Und da wusste ich, gut, also du musst anfangen, irgendwas mit deinem Mental und irgendwas mit dem Kopf muss passieren halt irgendwie. Weil es kann ja kein Zustand sein halt irgendwie. Wieso kriegen das die anderen halt irgendwie hin? So, und dann habe ich mich darum gekümmert, wie kannst du dich mental besser aufstellen, also wie kommst du was ich leichter halt irgendwie rein und wie kannst du mir diesen Druck irgendwie lösen, den du dir selber machst und so. Und aber im Prinzip, glaube ich, lag es halt daran, ich hatte so eine, Prüfungsängste, oder war wahrscheinlich nicht bereit, mich zu stellen. Ne? Und da, woher kommt das dann wieder? Dann auch wieder irgendwelche Ängste, was weiß ich, du kannst versagen oder keine Ahnung, halt irgendwie. Das ist so drin halt irgendwie, man merkt es halt irgendwie nicht. Und so äußert sich ja auch nicht, wenn du mit dir nachdenkst. Das ist ja wie ein Zwiegespräch. Du sprichst ja eigentlich mit dir selber.
Genau.
Also, und da sagt dir ja nicht gleich, knallhart die Wahrheit. So, und es hat dann viel. Und erst als ich dann merkte, gut, das ist jetzt irgendwie gut, dann war ich im ersten Männerjahr direkt von den Schülern, eine Europameisterschaft halt irgendwie. Und dann haben sie gedacht, gut, der ist zwar noch nicht gut, aber an den Ring ist der gut, da hat er eine Chance, da kann er vielleicht an den Ring und so. Direkt eingestiegen und dann Ringe war ja sowieso nie ein Problem, so ganz normal. Und dann zweithöchste Vornote, als Unbekannter. Also, wo kommt der her halt?
Yeah.
So kann er das halt irgendwie. Und dann, alles klar halt irgendwie. Und dann zum Finale halt hin, genauso unkonzentriert, aber auch, was weiß ich, sehr Und dann natürlich da einen Fehler gemacht, da den Abgang halt irgendwie nicht gestanden oder so. Flüchtigkeitsfehler, ne? Ja. Weg halt irgendwie. Aber wir sind natürlich der letzte Finale gewesen, aber es vorher zweitbeste halt irgendwie.
Ja.
So, und da so ein Moment halt irgendwie, wo du denkst, kann jetzt nicht einfach der Boden hier so aufgehen und du fällst dann da rein, er geht wieder zu und keiner hat mitgekriegt, dass du da warst. Halt so peinlich halt irgendwie und so enttäuschend halt irgendwie. Und aber da hatte ich irgendwie einen Trainer und es war so, zuerst war der auch mich total enttäuscht, dass ich gleich aus der Halle rausgegangen. Ich stand da völlig alleine halt irgendwie und dachte, hey, was für ein Scheiß. Und ich glaube, ich mache das nie wieder halt irgendwie. Und am Abend kam er dann halt zu mir und hat gesagt, okay, sorry, ich habe ein bisschen überreagiert halt irgendwie. Muss verstehen, ich war irgendwie auch im Druck und du hast es ja in der Hand und das ist einfach so weggegeben oder so. Und zu dem Zeitpunkt habe ich ja da mal den unserem damaligen Bundestrainer noch gesiezt,
okay,
als Jugendlicher.
Ja.
Halt irgendwie. Und der sagte, pass auf, ich weiß, du wirst noch ganz große Erfolge.
Wie alt warst du da?
Hm?
Wie alt warst du da?
19.
Okay, ja.
Er sagte, ich weiß, du wirst noch, wir werden noch ganz große Erfolge miteinander feiern.
Mhm.
Und ich bin nicht der Typ, der dann also mit dir feiert und wenn es scheiße läuft, ist. Verziehe ich nicht und sage, du bist schuld.
Mhm.
Ja, und dann sagt er so, ich heiße jetzt Uli. Ne? Und dann sagt er, Whisky. Dann haben wir so einen reingeballert. Halt irgendwie. Und dann merkte ich so auf dem Flug nach Hause halt irgendwie so, saß ich irgendwie da und sage, wie sollst du jetzt eigentlich diesen Tag halt irgendwie einschätzen? Auf der anderen Seite ist sportmäßig irgendwie alles scheiße gelaufen halt irgendwie. Aber auf der anderen Seite hast du irgendwie so einen Freund oder einen Kumpanen halt irgendwie gefunden, der jetzt nicht Trainer ist, der dich bewertet oder sonst wie. Und dann sagt, ey, ich bleibe mit dir und ich glaube an dich halt irgendwie. So, und da hat mich dann noch mehr darin gestärkt, zu sagen, ey, also vieles von diesem Druck, der so von außen gemacht wird, den du erkennst, ist ja gar nicht da. Das ist ja nur ja, in deinem Kopf halt irgendwie. So, und von daher ist die ganze Entwicklung, das ist jetzt nicht nur, also für mich jetzt nicht nur eine Entwicklung so im sportlichen Sinne, dass du sagst, ja, toll, und dann kam dich und dann habe ich die Teile gelernt und dann kam das und so, sondern es ist an sich also eine fortschreitende quasi Entdeckung des Ichs. Also, wer bin ich? Ne? Also was willst du eigentlich halt irgendwie? Ne? Und ja, wenn du anfängst, dann dir darüber Gedanken zu machen, dann denkst du, du hast keine Ahnung davon, wer du bist, was du willst, halt irgendwie. Ne? Und zwar, und so kam so eine Entdeckung halt irgendwie auf die andere. Und so alle Dinge, die mir irgendwie beim Training geholfen waren, hatten eigentlich so mit dieser Geschichte zu tun, halt irgendwie. Das ist ein Ich-Problem, halt
irgendwie.
Nicht nur Ego, sondern eigentlich so, da ist irgendwas so in dir, was so rumbrodelt, von dem du nicht weißt, was dich dauernd piesackt und du denkst, es liegt jetzt an der Stelle, weil ich das Teil nicht gekriegt habe oder an dem Trainer, der einen blöden Spruch gemacht hat oder so, oder dein Frust, dass du es nicht geschafft hast, sondern ist es ja viel, viel tiefer. So, und da ist es dann eigentlich interessant geworden halt irgendwie. Und dann, da ging es ein paar Jahre dann, was war mal wieder ein bisschen ruhiger oder so, bis dann irgendwann 88, also, ah ja, gut, das ist ein guter Mann, also den müssen wir speziell fördern für Olympia.
Mhm.
Da kam ich so eine Optimalförderung halt irgendwie.
Was heißt optimal? War das so, dass man auch davon damals, ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass man davon auch leben konnte? Oder? Ja,
also bis dahin war, also wenn du A-Kader warst, hast du 250 Mark im Monat gekriegt.
Alter.
Wenn du im B-Kader warst, 150. So, aber und wenn du was, was ich Medaillenkandidat warst, davon gab es nur ganz wenige, ich glaube 150 in Deutschland,
okay,
sagen, der kann bei Olympia eine Medaille gewinnen, oder dann gab es plötzlich 1500 Mark,
ja, okay,
ein Auto wurde zur Verfügung gestellt und also die Miete wurde bezahlt halt irgendwie und ja, das war natürlich geil, freust dich.
Ja,
ja,
aber sie auch nur auf Zeit.
Audi 80 Quattro. Von Mofa auf Audi 80 Quattro. So, und freust dich natürlich, aber du merkst dann auch, dem entsteht schon dieser Druck. Ne?
Ja, so, die Erwartungshaltung von den anderen Leuten. Ne?
Gefördert, ne? Also das heißt, die Leute erwarten was von mir und dann fängst du an, was erwartest du eigentlich von dir oder so. Und dann wurde es ein bisschen krampfiger halt irgendwie. Und also je mehr gefördert wurde und je mehr, was weiß ich, du Erfolge erzielt hast, umso mehr hast du tatsächlich gemerkt, dass also die Erwartungshaltung der Leute sich größer machen, dann wird der Druck für dich größer halt irgendwie. Ne? Wie soll ich denn damit umgehen halt irgendwie? Wir haben auch so eine Story, wo ich also dann meinen Trainer fragte, ja, dann war ich schon ziemlich weit oben. Und wenn immer irgendwie welche Wettkämpfe waren, kommt die Presse immer kurz vorm Wettkampf zu dir und will Statement davon haben. Von dir. Mhm. Also was erwartest du, was sind deine Ziele für diesen Wettkampf und so. Und das hat mich so genervt halt irgendwie, weil ich denke, und dann bin ich zu meinem Trainer gesagt, was soll ich denn da mal sagen halt irgendwie, ne? Und so, die von überall Druck von die Leute erwarten was von dir oder so. Und er sagt, ja, sag doch einfach, wie es ist. Also, wenn du jetzt 3, 4, 5 Mal, was weiß ich, bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Finale bist, kannst du jetzt nicht behaupten, dass du keine Chance hast. Mhm. Aber du kannst auch nicht, was weiß ich, hundertprozentig dann sagen, dass du das Ding auch gewinnst, weil du weißt ja, was passieren kann. Mhm. Und sag halt einfach, ja, so, ich will mein Bestes tun, ich bin motiviert, halt so diese Labergeschichten.
Ja,
halt irgendwie, ne? Aber dann lass den Druck auch los. Ne? Weil du merkst, es will keiner dir Druck irgendwie machen, sondern du bist es selber, der denkt, dass die anderen Leute Druck auf dich ausüben. Du, es ist in dir.
Mhm. Halt so. Kenne ich.
Diesen ganzen Mist irgendwie aus sich rauszukriegen, den überhaupt zu entdecken, bis man auf die Idee kommt. Halt irgendwie, ne? Weil du denkst ja eigentlich echt immer, was immer ich denke, ist das, was ich denke. Mhm. Ja, und du weißt nicht, woher der Gedanke kommt.
Den pflanzt man sich selber ein, ne? Genau. Mhm. Verrückt.
Was wolltest du gerade erzählen?
Nee, ich meine, ich kenne ich mit diesem Druck und den Druck mache ich mir oft selber, ob das jetzt auf der Arbeit ist oder beim Sport auch ist. Ja, muss ich selber immer noch dran arbeiten, feilen und lernen.
Ja, aber es ist natürlich so ein schmaler Grat, den man gehen muss. Ne? Also wenn du was vorhast und du willst irgendwas erreichen, dann musst du dir ja auch Druck machen. Mhm. Das ist so dieses Ding. Also es geht nicht anders. Also irgendwoher muss dieser Druck kommen. Und dieser Druck ist natürlich, ja, hat nichts mit Vernunft zu tun, sondern es ist so dein innerer Wille, dein Wunsch oder so.
Genau.
Und du willst den ja auch ausdrücken halt irgendwie. Ne? Und das ist so dieses Ding, was mir übrigens auffiel bei all diesen ganzen anderen Podcasts, die du machst, auch nur Olivia.
Oder ja.
Oder Marc halt irgendwie, oder du selbst deine Story.
Ja.
Irgendwie, das ist also, oder Künstler, Musiker, das sind eigentlich so all diese Leute, die eigentlich so für Vernunftsfragen ja nicht so gerade die Experten sind.
Mehr die Risikofragen, ja, genau.
Also, sie haben dieses Ding, dass also sie wollen etwas ausdrücken, sie wollen etwas erreichen und sie wollen was, was ich da nur das machen und werden deswegen gut halt irgendwie. Mhm. Aber haben immer diese inneren Kämpfe, auch wenn es nicht bewusst ist oder so, dass sie eigentlich einer Gesellschaft gegenüberstehen, die sagen, ey, das ist doch brotlose Kunst, jetzt mach doch mal was Vernünftiges, weißt du, eine schöne Festanstellung ist auch schön halt irgendwie. Da kannst du diesen ganzen Künstlern und Kreativen ja nachher fragen, was es bringt. Können sie nicht beantworten. Jedenfalls nicht zufriedenstellen für so viele Normalmenschen halt irgendwie, der dann denkt, wenn du die Energie einsetzt, die du hier im Sport oder für deine Kunst halt irgendwie so einsetzt, in einen normalen Beruf, das heißt auch wenn du jobst, müsstest du ja eigentlich auch schon reich werden.
Ja, ja.
Aber du willst es nicht, weil es kommt nicht aus dem Herzen.
Ja, genau.
Und das, was dich aber hindert, ist dann wiederum dieser Kopf halt irgendwie.
Richtig.
Wo du nicht merkst, dass also eigentlich da ist was in deinem Kopf passiert. Und das ist das, was dich limitiert. Ja, und du bist es, der dich da limitiert und nicht, was weiß ich, die Gesellschaft oder das oder so, sondern du hast es angenommen.
Ja, ich musste ja auch damals, was heißt damals, so lange ist es ja gar nicht her, ich musste auch einen kompletten Mindswitch nochmal machen und meinen Fokus auf Arbeit mal setzen und mehr Energie hier reinstecken. Und auf einmal sitzen wir jetzt hier in meinem Besprechungsraum und haben hier einige Angestellte und ja, ganz verrückte Reise gerade, ganz, ganz verrückt. Ja, mega, Andreas. Lass uns mal ganz kurz auf die... Ich habe eine Sache, die möchte ich unbedingt ansprechen, die hatte ich vorhin noch mal ganz kurz angeteasert. Du hattest, ich weiß nicht, in welchem Jahr das war, weiß auch nicht, vor welcher Meisterschaft das war, du hast dir irgendwelche Muskeln zwischen Bizeps und Schulter irgendwas da gerissen und eigentlich hat dein Arzt gesagt, hier ist Endstation und für dich und deinen Physiotherapeuten war es nicht Endstation, das war eher dann der Punkt... okay, wir müssen einen anderen Weg finden und dann habt ihr das Ding ja auch noch gerockt und nach Hause gebracht. Vielleicht kannst du die Geschichte nochmal kurz erzählen, weil ich glaube, ich finde die übertrieben motivierend. Übertrieben motivierend, diese Geschichte.
Ja, also was sich typischerweise durch meine ganze Laufbahn praktisch so immer gezeigt hat und was eigentlich auch so mein Image war und wo alle Leute nie immer behauptet haben, gut, dass er eine Reihe von Verletzungspausen haben, ihn was weiß ich zurückgeworfen und Niederlagen und so. Das war eigentlich so mein Image. Mhm. Und also das zog sich eigentlich die ganze Zeit eigentlich immer so mit. Ich hatte immer diese Verletzungen halt irgendwie. Und so also 88, also kurz vor den Olympischen Spielen in Seoul, war eine Olympia-Quali und also, ja, ich habe Ringe geturnt und also schön so einen schönen Schleuder in die Schulter halt und irgendwie einfach so ein komisches Geräusch gemacht. Noch so zu Ende getan und sagte so, oh, was ist da, guck dann auf meinen Bizeps und der Bizeps ist dann eigentlich so runtergefallen, also richtig abgerissen halt irgendwie.
Boah.
Und ja, what the fuck, also so schmerzhaft war es dann irgendwie auch nicht. Und ich bin ja eigentlich noch mit meinem Trainer dann nach Freiburg zu Professor Klümper gefahren, das war auf dem Weg nach Hause. So, und wir haben noch einen Test gemacht, also wie viel kannst du jetzt mit dem Bizeps eigentlich noch
heben?
So heben halt irgendwie. Und ja, also mit ganz viel Schmerzen kam ich immer noch so 80% halt irgendwie.
Okay.
Aber es wurde von dort aus direkt eigentlich schon mit dem Telefon, es war schon klar, der muss sofort operiert werden. Und dann wurde in Hannover praktisch ein Platz. Der Professor hat sich dann extra freigenommen am Sonntag und ich Auto halt hochgefahren, ausgestiegen, direkt ins Krankenhaus rein, sagte, wir legen sich hin, operieren jetzt. Und dann wurde operiert halt irgendwie. Und dann war eigentlich so die 2 Wochen lang eigentlich so den Arm mit so einer Schlaufe halt so am Body festgemacht und durfte es gar nicht bewegen halt irgendwie. Und nach 2 Wochen durftest du also auf so einem Stuhl, weißt du, mit so einer Schiene, wo du den Arm so drauflegen konntest und dann konnte der Arm so leicht
von links nach rechts fahren, so, ne?
Links nach rechts fahren, aber niemals höher als 90 Grad und dann sofort halt wieder in diese Schlaufe rein. Und ich glaube nach 2 Wochen ich nehme die Schlaufe ab und der komplette Muskel weg.
Alter, so einen breiten Arm gehabt, wie ich ihn jetzt habe wahrscheinlich, ne?
Genau. Ja, genau. So eine Spidey-Schulter. Und ja, aber ich hatte da einen Fitnesstrainer halt irgendwie zu. Dann wurde fast fürs LZ so ein Cylix, so eine Maschine gekauft, wo man immer genau einstellen konnte, wenn du drückst hier 20% deiner Maximalleistung und dann 20% deiner Maximalleistung in die andere Richtung. Also das wollten sie dann wöchentlich dann um 10% irgendwie erhöhen, bis du dann nach 10 Wochen vielleicht dann irgendwann auf 100% irgendwie kommst. Und ich hatte halt einen Fitnesstrainer, der mich dann irgendwann mal angesprochen hat, der kam gerade vom Turnen. Das war eigentlich ein Bodybuilder so aus dem Ding.
Enzo, ne?
Ja, Enzo.
Kurze Side-Story zu Enzo. Enzo ist früher halt, ne, Bodybuilder, und wenn ich Enzo sein Facebook durchgestalkt habe, damals schon, gab es Bilder von Enzo und Arnold Schwarzenegger in den 70ern, so mit Badeanzug, so, weißt du, so dieses Kaliber von Menschenmasse war das, ne?
Und er ist auch durch Zufall dazu gekommen, der war irgendwie, also, wie man sagt, Ausländer, also gerade nach Deutschland gekommen, hat auf dem Bau gearbeitet, ist vom 8 Meter hohen Gerüst gefallen, hat sich sämtliche Knochen gebrochen.
Oh, krass.
Und die haben ihn dann irgendwie so zusammen geschraubt, halt irgendwie, dass es so einigermaßen ging. Und um fit zu werden, hat er sich praktisch dann selbst praktisch dann recherchiert, wie macht man eigentlich Krafttraining. Und so ist dann dadurch zum Bodybuilding geworden.
Ach, verrückt, gekommen. Ey.
Also auch eigentlich immer dieses Riesenschicksal und daraus, was weiß ich, irgendwas gedreht und dann entsteht was Neues. Was
ganz Neues, ne? Ja.
Und er sagte, gut, also ich mache jetzt ein spezielles, sowieso immer wenn er kam, hätte er ein spezielles Training nur für dich. So, er hatte keine Ahnung vom Turnen. Ich muss nur sagen, wenn ich das und das Teil mache oder so, und sagte, ich habe keine Ahnung vom Turnen, ich sehe aber die Muskeln, die du dafür benutzt hast.
Okay.
Und er wusste dann, sagt er so.
Hatte er damals doch einen viel krasseren italienischen Akzent?
Ja, ja.
Okay. Weil sie nicht mehr zurück.
So, mit Kreuzhaken halt irgendwie.
Ne? Kreuzhaken, ne?
Er guckt sich das Training an und er sagt, ich habe keine Ahnung vom Turnen, ne, aber so wie ich das, ihr macht hier Schrott. Das ist, vielleicht macht ihr das so, weil man es schon seit Ewigkeiten so gemacht hat, aber das hat nichts zu tun mit Physiologie oder mit Muskeln.
Okay.
Und der hat mir dann gesagt, dieses Kreuzhang oder so, da denken die meisten Leute, das hat was mit Schulter und mit ganz viel so zu tun, mit Schulter und Bizeps und so. Und er sagt, häng dich mal so hin und drück mal, ist da hier irgendwas mit Bizeps angespannt? Drück mal ganz doll, passiert nichts. Ne? Das heißt, wenn du Kreuzhang üben wolltest, könntest du machen, weil also der Bizeps wird überhaupt nicht beansprucht.
Okay.
Weil er hat gesagt, aber erzähl das jetzt nicht den Physiotherapeuten. Wir machen hier unser eigenes Ding. Und ich habe so, er hat mir so ein Gerüst gebaut, wo ich mit meinen Ellbogen mehr so freiwillig aufstützen konnte. Die Füße waren unten frei und hingen so in der Luft.
Ja.
Und dann hat er mir so ein Gürtel, so ein Gewichthebergürtel gebaut mit der Kette und da waren 130 Kilo dran. So, und dann sagte er so, und jetzt hebe ich mal nur so hoch ein kleines Stück und wieder runter, halt irgendwie so oft wie es geht. Halt irgendwie. Ich sage, ja, was bringt das und so, weil wenn ich keinen Kreuzhang mache. Und dann hat er mir eigentlich dann gesagt, für den Kreuzhang brauchst du diese ganzen Übungen, die machen, die überhaupt nicht machen. Du brauchst nur diese Übungen, wie man 130 Kilo hat gemacht. Ja, weil der Kreuzhang ist Latissimus. Ne? Das ist also dieser Schultersenker, das, was hier den Brust so breit macht. Solange du die Kraft hast, den Latissimus
anzuspannen,
die Schultern runterzudrücken, kannst du beim Kreuzhang nicht durchfallen.
Das war wie weit entfernt von der nächsten Meisterschaft?
Also, als es passiert ist, war es 2,5 Monate vorher so.
Krass.
Als ich so nach einem Mal. 2 Wochen vor Seoul, 3 Wochen vor Seoul, war dann praktisch dann eigentlich ein Testwettkampf, wo du dann irgendwie dich auch gegen die anderen so durchsetzen musstest. Und das habe ich alles wieder hingekriegt. Ne? Mhm. So, natürlich auch in vielen Dingen halt muss es ein bisschen beißen, halt irgendwie. Mhm. Also die Schulter ist auch nicht so gut, besonders gut geschmiert halt irgendwie. Mhm. Also ein bisschen aber ging von der Kraft her und so vom Mentalen her ging es dann irgendwie schon gut halt irgendwie.
Was haben die anderen Turner gesagt? Weil du hast es ja komplett anders gemacht wie sonst alle anderen. So vom
die wussten es nicht, dass ich das Training gemacht habe.
Ja.
Aber an sich so auch für die ganzen Experten und Mediziner, die haben gesagt, das ist ein Wunder, das geht eigentlich gar nicht.
Okay.
Du kannst nicht dich operieren lassen und dann 2,5 Monate später bei Olympia auftreten. Also fast nur auf demselben Niveau halt.
Ja.
So, aber auch da glaube ich, dass also eine Menge davon eigentlich war die ganze Zeit mental. Mhm. Wenn ich nicht trainieren konnte, habe ich das gewählt, habe darüber nachgedacht, habe meditiert und mir so diese Übung praktisch, weil ich denke, ich habe dann die Erfahrung gemacht, also 1,5 Stunden über das, was du physisch irgendwie erreichen willst, dir vorzustellen, dieses mentale Training, es durchzuspielen, halt irgendwie ersetzen kannst, komplettes Training. Mhm. Es ist dann für deinen Körper, es ist völlig egal, ob du das Training gemacht hast oder ob du es mental durchgespielt hast. Mhm. Also für ihn ist gar kein Unterschied halt irgendwie. Und da hatte ich schon so dieses Ding, dass ich alle Teile von denen, mit denen ich Probleme hatte, habe ich immer schön aufgemalt. Und da so mit vielen kleinen Details, ein bisschen zwei.
Also richtig mit Stift und Zettel aufgemalt.
Richtig Pinsel und so. Also alle meine Problemteile, das sind tolle Werke geworden. Die sahen richtig spitze aus halt irgendwie. Und das ist dann, du merkst dann, du befasst dich damit, mit dem, wovor du Angst hast, wovor du Respekt hast oder so. Und ich habe auch meine Füße mal verletzt und hatte Angst vor meinem ersten Sprung. Mhm. Und ich male die ganze Zeit den Sprung, wie er so optimal so sein könnte. Und währenddessen ist dir bewusst, dass du verletzt bist, aber dir ist auch gleichzeitig bewusst, dass du ja diese Sportart liebst.
Ja, ja.
Dass du an sich ja das Beste halt irgendwie willst und dass du es dann trotzdem willst halt irgendwie. Und du erinnerst dich. Und dann hast du, nach einer Weile hast du das Gefühl, dieses Bild malen macht mir Spaß und das überträgt sich automatisch dann auf deine Leistung. Du weißt dann, ich mache es aus Spaß halt weil es Spaß macht halt irgendwie. Und das war überhaupt mal so, glaube ich, meine größte Waffe halt irgendwie gegen alle möglichen Niederlagen oder sonst wie. Oder alle Ängste, die man so hat, darüber meditieren halt irgendwie. Darüber meditieren, darüber viel nachdenken und aufhören, das schade zu finden, dass es passiert ist halt irgendwie. Ne? So, und das, oder im Wettkampf beispielsweise, so mentales Training im Wettkampf. Das sah eigentlich bei mir so aus, dass ich zwar schon immer jedes Mal weiß, wenn ich so zum Wettkampf gehe und mir fast in die Hose mache vor Nervosität, hat ja Andreas Tober ja auch gesagt, ja, und wir haben gesagt, wenn dir einer erzählen will, der geht dazu so im Wettkampf hin
und ist entspannt,
merkt nichts, das ist gelogen.
Ja.
Und da hat er vollkommen recht, also oder er will es nicht sehen halt irgendwie, aber du hast diese Anspannung, du bist
absolut.
Bis Oberkante, Oberlippe mit Stress gefüllt halt irgendwie, dass der Puls, der geht, weißt du, und alle möglichen Nebenwirkungen hast du halt irgendwie. Und wie kommst du damit klar? Und wenn du halt immer darauf bedacht bist, nur diese körperlichen Auswirkungen zu beobachten, dann dreht sich im Kopf ja noch mehr halt irgendwie. So, dass also nachher eigentlich so der Trick eigentlich so darin bestand, also mentales Training muss dann eigentlich so sein, dass du dich zuerst so mit autogenem Training in Zustand absoluter Ruhe bringst.
Mhm.
Ja. Und wenn du in absoluter Ruhe bringst, dann dann versuchst du den ganzen Wettkampf abzuspielen. Mit all diesen schlechten Gefühlen, mit all diesem Druck, den du hast und so weiter. Aber du reißt dich so zusammen, dass du sagst, das ist das, was du akzeptieren musst und jetzt kommen wir zur Sache. Mhm. Dann machst du das, was du dir vorstellst, in einer 100% besten Version. Dir ist bewusst, dass du dich nicht gut fühlst, dass sich das vom Körper her irgendwie schlecht anfühlt oder so. Du bist mental so fokussiert, dann mental zu sein, wach zu sein, dass du sagst, schieb es beiseite, das ist normal, ne? Damit musst du leben oder so. Erst als ich den Trick gecheckt habe, hat es dann eigentlich so richtig funktioniert. Halt irgendwie, ne? Also nicht versuchen zu vermeiden, was weiß ich, schlechte Gefühle zu haben, sondern das nutzen, vorher entspannen und dann sagen, lass es kommen. Mhm. Und wenn es da ist, dann sagst du, okay, jetzt setze ich mich aber durch mental. Ja.
Geil.
Und das hilft dir nachher auch im Wettkampf, weißt du, weil du kommst dann irgendwie rein und jedes Mal fühlst dich genauso schlecht wie vorher auch, aber du weißt, worum es geht, du weißt, warum es so ist, halt irgendwie. Du weißt, dass du es akzeptieren musst oder so. Und das gibt dir eigentlich eine gewisse Freiheit halt auch irgendwie. Mhm. So, und dann ist nur noch der Moment, jetzt bin ich dran. Mhm. So, und dann, was war da mein Trick? Ah ja, einmal so ganz tief einatmen, bis es nicht mehr geht, so in den Bauch halt irgendwie. Und dann mit dem Ausatmen die Vorstellung im Kopf, alle Gefühle, alle Gedanken weg. Und jetzt nicht mehr denken, ran und weg.
Ja.
Also das allerletzte, was ist, einmal tief einatmen, einmal tief aus. Aber mit dem Gedanken an dem Ausatmen müssen alle Gedanken und alle Gefühle raus. Und dann bist du Roboter.
Ja.
Ja, und dann, aber wehe, was weiß ich, wenn zwischendurch mal sowas Kleines aufblitzt, das passiert ja dann auch, deswegen muss man es ja üben. Mhm. Kurzer Gedanke plötzlich, was mache ich hier eigentlich? Ist vorbei. Mhm. Es muss fließen.
Mann. Wir sind ein ganz bisschen abgeschweift. Wir haben halt von deiner Verletzung 2,5 Monate vorher, dann hast du mit Enzo trainiert und wir wissen jetzt noch gar nicht, ihr seid dann nach Seoul gefahren.
Ja.
Und?
Ja, furchtbar gelaufen. es ist ein Wettkampf, halt irgendwie ein Mannschaftswettkampf. Mhm. Es geht ja gar nicht so sehr. Immerhin im Finale, mir fehlte, was weiß ich, eigentlich hatte ich dieselbe Vornote wie der Letzte, der ins Finale kommen würde. Also ich wäre fast drin, aber der war im Mehrkampf besser als ich.
Okay.
So, deswegen bin ich nicht. Aber mit der Mannschaft, es war so furchtbar. Also dieses Ding halt auch irgendwie, weil es war vorher schon eigentlich große Unzufriedenheit irgendwie so in der Mannschaft. Und viele Kämpfe zwischen den Leuten, wer wird halt irgendwie eingesetzt und wo und in welcher Reihenfolge und der Trainer irgendwie auch und so. Es war halt einfach irgendwie komplett Unruhe halt irgendwie. Und dann ging es gleich am ersten Gerät irgendwie los mit irgendwas. Und dann, wie das so im Team ist, also wenn es im Team gut läuft, freut sich es nicht gut. Aber wenn da einmal der Wurm drin ist, dann
das ist es kaputt, also ne?
Dieses mentale Ding halt irgendwie, das ist ja eigentlich wie ein Dämon oder wie eine Bakterie. Was ist, wie, da werden alle infiziert. Und du kannst nichts dagegen machen, wenn nicht einer da ist, der, was weiß ich, dann die Nerven behält und das Ding dann changed.
Ja, ich kann es komplett, ich habe auch gerade, du sagst es gerade auch, es ist wie so eine Bazille, die da im Training rumläuft, wenn wir auch Training haben. Liebe Grüße gehen raus an Daniel oder an alle. wenn schlechte Laune ist, egal jetzt von wem, es jetzt nicht von Daniel ist, das merkt man so sehr in der kompletten Energie und ich behaupte mal, dass so ein Philipp und ich und ein Philipp und ich auf jeden Fall so die Energiebälle bei uns im Training sind. Wenn wir gut drauf sind, sind die anderen auch gut drauf. Und wenn ich auch mal einen schlechten Tag habe oder auch ein Philipp einen schlechten Tag habe, ich glaube, das macht sich schon bemerkbar auf der ganzen Gruppe vom Vibe her. Und wenn der Trainer schlecht drauf ist, aber wir gut drauf sind, ziehen wir ihn mit in unsere gute Laune. Nicht immer, aber das, wie du schon gesagt hast, wenn es ist, schlechte Vibes machen es dann immer kaputt dann so. Dann ist das Training kacke, man ist unproduktiv, man hat am Ende des Trainings kein Ergebnis. Ganz schlecht. Dann lieber das Training abbrechen und an einem anderen Tag starten.
Ja, also diese Teampsychologie ist auch total interessant halt irgendwie. Das siehst du beim Fußball ja beispielsweise auch. Also man führt irgendeine Mannschaft 2-0 und denkt, das ist alles gebrochen. Mhm. Plötzlich kommt die andere Mannschaft, die hat überraschend 2 Tore geschossen. Dann fängst du an, eigentlich zu zittern.
Ja, genau.
So, und wenn dann alle noch rumschimpfen und emotional werden oder so und keiner da ist, den die Leute halt irgendwie, dann fangen sie an, sich zu zweifeln. Das ist wirklich wie ein Virus. Das geht durch und ist halt nicht Ja. Einer muss die Nerven behalten. Also
richtig.
Es gibt diese Nerventiere, diese Alpha-Tiere, die eigentlich entweder immer gut drauf sind oder sehr bewusste Leute, halt irgendwie dies checken und dann irgendwie gegenarbeiten können. Ne? Und so, deswegen, also wir hatten ja beispielsweise auch, wenn wir Teams aufgestellt haben bei uns in der Bundesliga, dass wir uns so sehr bewusst sind, halt irgendwie, wer ist an sich für den Team-Spirit.
Genau.
Wichtig.
Richtig. Der muss auch nicht der beste Turner sein.
Der ist genau. Meistens nicht die besten.
Richtig.
Turner. Überhaupt auch nicht. Sondern das sind die eigentlich die Stimmung eigentlich hochhalten.
Genau.
Irgendwie. Und das ist extrem wichtig. Also wenn die wackeln oder die nicht da sind oder so, und der Rest wird sich selbst überlassen, dann gibt es so noch ein Gomorra halt irgendwie.
Wie damals auch gar nicht so lange her hier, Lukas Podolski, der war ja auch so, eigentlich so, also wurde er nach draußen natürlich auch getragen, der ist so der gute Laune-Faktor dort, dass der Spirit da ist. Und es gibt es, glaube ich, überall auf der Arbeit, im Sport.
Ja.
Mega.
Oder wir hatten mal so dieses Erlebnis hier mit Alfred, der Vater von Pia, der war ja auch Turner.
Mhm.
So, und also Alfred war ja auch so der Scherzbold.
Mhm.
Und der Clown halt irgendwie. Aber er auch total, ja, auch clever.
Mhm.
Also weil er musste sich immer halt irgendwie so zu helfen. Und wir hatten mal wir wollten das zweite Mal deutscher Meister im Team werden, Bundesligameister. Ja, voll hingefahren, alle, das schaffen wir easy, waren wir locker halt irgendwie. Dann erste Gerät begonnen, ja, mit den vier besten Teams in Deutschland halt irgendwie. Und Boden sind ja nicht so gut halt irgendwie. Ne? Und dann mit Boden begonnen und dann vielleicht die erste Ansage, ja, TKH Vierter mit 10 Punkten Rückstand. Ne? Also wenn du da hinfährst und sagst, hey,
wir rocken das.
Wir machen das easy. Und dann hörst du die erste Zwischen von 6 Zwischenständen oder so, du bist mit 10 Punkten hinten.
Mhm.
Ja, also fingen alle an, was ich schon leiste, so die Köpfe so hängen, ist auch scheiße. Ne? Und das ist irgendwie los halt irgendwie. Bis dann der Vater von Alfred kam und das ist ja so ein Checker mit Zahlen halt irgendwie.
Ja, ja.
Ne? Ich habe das gerade mal gecheckt, ne? So gut waren wir am Boden noch nie. Und dann ging das wie so ein Lauffeuer. Aber was hast du gehört? So gut waren wir noch nie? Das ist ja auch voll geil, oder? Und dann, was weiß ich, dann ging die Post ab.
Okay.
Irgendwie. Aber manchmal kann so ein Gedanke, manchmal Worte,
viel verändern,
die können Seelen morden. Halt.
Ja.
Aber genauso wie sie auch heilen
können
halt irgendwie. Ne? Aber so dieses Ding, also gerade in so Ausnahmesituationen, wenn man gerade emotional ist, wenn die ganze Gruppe emotional ist oder so, da kann so das richtige Wort oder das richtige Handeln oder das falsche Handeln, das ändert alles.
Mhm.
Halt irgendwie, ne? Das ist wirklich. Da denkt man, ja gut, das müsste man halt irgendwie checken, ja, aber wenn du emotional halt irgendwo so drin bist oder so, checkst du es nicht.
Ja, ja. Andreas, mega. Ich würde langsam in Richtung Ende, ich glaube, wir könnten uns stundenlang unterhalten.
Ja.
Wir können sicherlich auch noch eine zweite und dritte Folge aufnehmen, aber wir gehen schon auf eine Stunde zu. Deswegen so zwei, drei kleine Fragen noch. Wir skippen mal ganz viele, viele Jahre vorweg, also weiter nochmal in deiner Karriere. Wann hast du aufgehört mit deiner aktiven Karriere und was hast du gemacht und was machst du heute, was vielleicht Leute interessiert?
Ja, ich habe dann nach den Weltmeisterschaften war für mich klar, gut, das war. Ich eigentlich wollte die Weltmeisterschaften schon nicht turnen.
Okay.
Weil die Olympia so blöd gelaufen, also die Weltmeisterschaft sparen wir uns und man trainiert, ach komm, das ist in Deutschland, vielleicht, das nimmst du noch mit.
Okay. Wie alt warst du da?
27.
Okay, ja. Ist als Turner auch schon alt dann, ne?
Ja, ich glaube, ich war schon der Älteste bei der WM.
Okay.
Aber ich habe erst mit 14 begonnen.
Ja.
Immer noch ein junger Sport.
Ja, ja.
Also vom Wissen her. Das Jahr darauf, dann war Europameisterschaft in Lausanne. Da wollte ich dann auch nochmal. Ich dachte, gut, bist ja eigentlich noch fit, von wie machst du das? Dann wäre ja gerne die Bizeps hinabgerissen.
Scheiße.
Ja, okay, gut, dann. Ich sage mal, da ich immer noch gut drauf war, ich habe dann sowieso durch den Weltmeisterschaftserfolg oder so, habe ich so viel so in der Gegend rum getourt, also Schautouren gemacht, so mit Alfred zusammen.
Mhm.
Da waren wir bestimmt 10 Jahre unterwegs und haben bei irgendwelchen Festen halt irgendwie dann unsere Turnshows halt irgendwie so gemacht. Und ja, da eigentlich, da erst hat sich so der Weltmeistertitel so versilbert halt irgendwie und dachte, da kommt jetzt auch wirklich finanziell halt was rüber.
Mhm.
Halt und Bundesliga habe ich dann auch so nebenbei noch so ein bisschen mitgeturnt, aber an sich habe ich dann eigentlich immer zugesehen, dass ich immer versuche, so fit zu bleiben,
wie
es geht halt irgendwie. Und da ich ja schon zu Beginn praktisch der WM eigentlich schon angefangen habe, Grafikdesign zu studieren, war für mich ja auch klar, ey, irgendwann musst du ja was anderes machen.
Mhm.
War es natürlich Grafikdesign, weil bin ja auch künstlerisch vorbelastet. Mein Vater ist ja Kunstmaler, mein Bruder macht historisches Kulturgut und manchmal freie Kunst. Und Grafikdesign ist so ein Nudelding. Und dann konnte ich ja all das, was mit Sport zu tun hat, hatte man alles Kunden, eigentlich, die aus dem Bereich Sport halt irgendwie kommen, die mit Motiven, sportlichen Motiven. Mhm. Das kam dann halt irgendwie dahin, da habe ich Grafik halt irgendwie gemacht.
Ja.
Gab mir noch kein, eigentlich damals noch gar kein Web. Ne? Also dann kam ja erst Web,
ganze
Zeit danach, also das Internet halt irgendwie. Aber da habe ich ja schon
Computer
den ersten und so weiter, und dann bin ich ein bisschen ins Internet reingerutscht und dann, wie macht man jetzt Webseiten?
Ja.
Ging es dann halt das Ganze halt in Richtung Web und dann irgendwann Foto und Video.
Ja.
Irgendwie, ne?
Ja.
Foto natürlich auch. Nadja Volker, auch ein ehemaliger Turner, ein guter Fotograf, Sportfotograf.
Mhm. Grüße gehen raus an dich, Volker, falls du das hörst.
Ja. Gib meine Kamera alleine mal, wie funktioniert das halt irgendwie? Und der hat dann irgendwann gesagt, ey, aber mit den Fotokameras kannst du jetzt auch Videos machen. Ja, also wir machen in der Qualität von so einem Foto 30 Stück pro Sekunde. Und damit kannst du jetzt Videos machen. Ja, okay, gut, halt irgendwie, das wollte ich dann sowieso schon immer. Dann kam eigentlich eine lange, lange Phase, wo ich dann eigentlich nur noch Videos gemacht habe, halt irgendwie. Ne? Aber ich kann auch switchen. Also jetzt nach dem Corona ist ja mit Videos nichts mehr, dann geht es halt wieder zurück, Grafik, Web.
Was ich bei deinen Fotos und Videos so feiere, ist, das ist das, was mir immer oft fehlt bei Videografen und Fotografen. Da du selber aus dem Sport kommst, siehst du genau, was du einfangen musst. Ich finde, das fällt extrem auf bei deinen Fotos auch, weil du weißt, was kommt, oder du kannst dir schon vorstellen, was da kommt, anstatt einen guten Fotografen zu stellen, der die tollsten Hochzeitsbilder macht oder die geilsten Porträtbilder, fängst du halt die Bewegung einfach übertrieben geil an, und vor allen Dingen auch in deinem Schnitt, da du... ich muss nochmal in den Shownotes noch ein Video von Andreas reinlegen, vom Feuerwerk der Tonkunst, irgend so ein Aftermovie. Andreas ist halt super musikalisch auch unterwegs und kommt aus dem Sport, und man sieht, dass einfach jeder Schnitt, jede Bewegung, jeder Übergang hat einen Hintergedanke, und das finde ich übertrieben nice. Also ich mag deine Aftermovies, finde ich schon next level nice.
Also was ich habe ein gutes Gespür für, wenn irgendwas passiert. Also auch die Wedding-Videos beispielsweise. Ja. Also ich mag gerne Menschen beobachten.
Mhm.
Im Sport sind ja auch Menschen.
Mhm.
Und im Sport ist es natürlich leicht, weil es gibt ein Start und Ende, fertig, das ist ja alles irgendwie so okay. Aber so, ich gucke halt immer so, was passiert so.
Behind the scenes, ja.
Also wie geben sie sich, also du kannst teilweise den Spirit von den Leuten, kannst du sehen.
Mhm.
Und also wenn ich beispielsweise nur Leute irgendwie aufnehme, wie beim Wedding halt irgendwie, ich wechsle bei der Kamera eigentlich so das Objektiv vom Normal- oder Weitwinkel auf Tele und denke, der macht jetzt gleich irgendwas awesome oder gleich Platz aus ihm was heraus halt irgendwie.
Mhm.
Keine 10 Sekunden, und er macht es halt irgendwie. Also du hast so ein gewisses Gespür. Also
ja.
Wenn du spüren kannst manchmal, also wann irgendwie etwas passiert. Und bei Video ist es ja, im Gegensatz zu Foto, ist ja nur der Moment, den du aufnimmst.
Mhm.
Bei Video ist ja an sich, du willst, wie ist es dazu gekommen, was passiert und was passiert danach. Das ist ja immer so diese Story halt irgendwie.
Mhm.
Oder so. Eine Story erzählen ist im Video sehr viel einfacher halt als ein Foto, weil du hast ja nur eine Chance.
Mhm.
Aber im Video ist das schon geiler, weil du kannst dann, ich weiß genau, auch bei, wenn ich irgendwie eine Tanzgruppe, Hip-Hop oder so, ich weiß genau von Anfang an,
wann
ich mich halten muss.
Geile Geschichte, ich muss dazu eine Geschichte gleich erzählen. Andreas hat 2018, haben wir mit dem Team Who Cares, vom Theater am Egi in Hannover trainiert, ohne Musik. Ohne Musik haben wir trainiert, und Andreas kennt unsere Shows. Wir haben diese Show auf dem Parkplatz trainiert, einfach nur die Bilder durchgegangen. Mit Bildern meinen wir Aufstellungen durchgegangen. Und Andreas kam, hat da draußen gestanden, hat eine Fluppe geraucht, kam auf mich zu und sagt so, Spivey, ich glaube, ihr gewinnt mit dieser Show. Das ist ja irgendwie anders. Und du hast die Musik noch gar nicht gehört gehabt. Ich sage, Andreas, jetzt halt mal den Ball flach. Ne? Also man konnte auch nichts eigentlich richtig erkennen an den Bewegungen. Wir sind halt ein bisschen durchgegangen. Und Andreas sagt so, nee, Spivey, das ist was anderes. So. Und dann haben wir getanzt, wir haben diese Show gewonnen, und du kamst danach zu mir und sagst, ich hab's dir doch gesagt. So eine geile Story auch. Ja, war auf jeden Fall eine coole Show auf jeden Fall. Pass auf, bevor ich jetzt die abschließende Frage stelle, für alle Leute, die bis hierhin zugehört haben, schickt mir bitte mal es gibt so ein Gymnastik-Emoji, dann weiß ich, dass ihr die Folge angehört habt bis hierhin. Mhm. Ihr kennt das, wenn ihr Gymnastik angibt oder Gymnastik, findet ihr diesen Turner-Emoji. Und ja, lasst gerne ein Feedback zur Folge da. Und Andreas, ich wollte einfach nur mal kurz erstmal Danke sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, hier über das Thema zu sprechen, ich muss auch Danke sagen, weil ohne Scheiß, also seit 2011 bis 17, 18 waren du und Heidi für mich schon in die Elternrolle geschlüpft, weil meine Eltern halt nicht in Deutschland wohnen, und hab mir schon gut mich gut motiviert und gut künstlerisch und auch sportlich gut auf einen geilen Weg gebracht. Also wirklich, wirklich vielen, vielen Dank dafür. Das meine ich vollkommen ernst.
Also da muss ich mich ja auch bedanken. Weil also wenn du nicht gewesen wärst, wir haben ja dieses Krafttraining
Projekt
dann irgendwie gestartet.
Es hieß Playboys Only. Playboys Only zusammengeschrieben.
Genau. Ich war ja schon auch so bereit, ich gehe da nicht mehr hin, also irgendwie so ein bisschen so mal die Gymnastik machen oder so. Aber eigentlich war es dieses Ding, also mit dir, mit Eddie, mit Marc, dass die Gruppe halt irgendwie aufkam, zu sagen, okay, da ist ein Projekt. Als wenn ich das leiten würde oder so, aber es zwingt mich dazu, mitzumachen.
Ja, ja.
Das hat mich natürlich, das hat mich richtig fit gemacht, also cool. In der Zeit, also ich habe richtig gedacht, hey, also mit der Gruppe halt irgendwie, und obwohl ich aber, ich habe heute keine Lust oder so, aber zu wissen, oh gut, die Truppe wartet auf dich.
Außer Beintraining, außer Leg Day.
Ja, genau. Ja, selbst das halt irgendwie, aber auch das ist wieder dieses Ding mit dem Team. Halt
absolut.
Also du brauchst eigentlich immer ein Team, du brauchst immer einen Förderer, du brauchst immer irgendwie jemanden, damit du deine Disziplin irgendwie aufrechterhältst.
Kurze Geschichte noch dazu, bevor ich dann gleich abschließende Frage stelle. Auch zu der Zeit mit dem Krafttraining, immer, das was immer mittwochs war, ich hatte zur Partnerakrobatikzeit mit Kira meine Handgelenke so kaputt gemacht gefühlt. War dann beim MRT, beim zweiten Mal beim MRT, und dann war halt die Option, mein Handgelenk zu operieren oder nicht zu operieren. Und der Arzt, Grüße gehen raus an dich, Jappi, falls du es hörst, hatte gesagt, du kannst es noch mit Krafttraining probieren, triff dich mal mit Andreas und stärk mal deine Muskeln, alles drumherum und deine Handgelenke. Oder wir können es operieren, kann dir aber nicht sagen, dass es besser wird. Und dann ihr müsst euch vorstellen, ich konnte nicht mal eine Milchtüte mehr mit meiner linken Hand, war das in der linken Hand, hochhalten, weil es so weh getan hat. Solche Schmerzen hatte ich. Sogar beim Autofahren, Lenkrad drehen, Scheibe runtermachen, hat so weh getan. Und hatte immer getapte Handgelenke in jeder Show. Das hatte ich, glaube ich, 1,5 Jahre habe ich getapte Handgelenke gehabt. Und dann haben wir trainiert und ich glaube wirklich 2-3 Monate später, was am Anfang komplett unrealistisch war, Alter, ich musste nicht operieren, meine Handgelenke sind fitter als vorher. Das ist so eine verrückte Geschichte. Und warum? Weil wir einfach trainiert haben. Und genau wie deine Enzo-Geschichte, du dein Lat trainiert hast, habe ich die Muskeln in meiner Hand und der Popeye-Muskel trainiert. Und so waren die Schmerzen weg.
Ja, das ist halt, wenn du ein Ziel hast, also eigentlich nur sagst, ich will aber trainieren, ich will dieses Ding halt, dann ist deine Wahrnehmung eigentlich auf das gerichtet halt irgendwie. Und die Wahrnehmung geht immer weniger halt weg vom Handgelenk.
Genau.
Und je mehr du darauf achtest, umso mehr Stress setzt du dir auch in dieses Handgelenk.
Ja.
Und das wird auch immer schlimmer halt
irgendwie.
Aber genau so war es bei mir auch. Also im Prinzip, ich habe dann auch gemerkt, ich werde tatsächlich fitter, wenn ich mit euch trainiere.
Ja.
Obwohl ich ja zweimal schon nach Hause gefahren bin, musste ich unterwegs irgendwo anhalten und mich übergeben, weil ich
Wir müssen eigentlich wieder starten, Andreas.
Ja, genau.
Können wir einen Pakt setzen, Alter? Können wir hier live einen Pakt setzen, dass wir wieder starten mittwochs oder so, ey?
Playboy-Training.
Ja. Klären wir gleich nochmal bei einer Pizza. Andreas, eine Sache für meine Zuhörer, die hier zuhören, das ist komplett durchmischt von Unternehmern und Sportlern und Tänzern, also wirklich komplett durchmischt. Hast du so einen Tipp, den du jemandem geben könntest, wo du sagst, so, das ist so ein Ding, was die machen sollen, wenn sie erfolgreich werden wollen? Ob das jetzt sportlich oder unternehmerisch ist? Ja. Also irgendwie so ein Tipp oder so ein...
Es ist eine mentale Geschichte. Und also mein Tipp, den ich gebe, weil man denkt ja viel nach und man ist ja immer, als wenn man, was weiß ich, ein Gespräch mit jemandem führt, als sei man zwei Personen. Halt irgendwie. Und das ist eigentlich bewusst. Und mein Tipp ist also, wenn du irgendwie das mit deinem Kopf gerade kriegen willst, also wenn du so eine Inner Mastery halt irgendwie erreichen willst, dass du zu jedem Satz, den du sagst, für eine Weile lang, ich weiß nicht, vielleicht 2 Wochen oder sonst wie, immer sagst, ich denke das. Und dann sagst du das, was du gerade denkst. Dann wird dir klar, was du eigentlich machst.
Okay.
Und dass also du eigentlich jemand anderes halt dahinter steckst. Ne?
Ja.
Also dass ich denke, dass ich mich nicht gut fühle.
Mhm.
Aber ich denke, dass ich frustriert bin. Dann wird dir auffallen, dass du nur frustriert bist, weil du denkst, dass du frustriert bist.
Also einmal das Problem aussprechen, meinst du also?
Nein, aber die bewusst machen.
Bewusst machen.
Dass es nur deswegen ist, weil du es denkst.
Okay, so. Ich denke. Mhm. Finde
also
ich gut.
Wenn du einen Hänger hast, halt irgendwie, nicht nur, oh scheiße, ich bin frustriert, sondern sagen, oh, ich denke, das war scheiße, ich denke, ich bin frustriert. So, dann hast du die Option, dann sei doch nicht frustriert.
Ja, okay, entweder oder. Ne? Ja,
genau, es ist nicht so, wie es ist halt immer, sondern nur, denk dran, es ist nur in deinem Kopf halt irgendwie, und zwar in den anderen Typen.
Ja, genau, an das andere Teufelchen.
Der Schweinehund, ja, genau. Wie man halt irgendwie so sagt, also ich glaube, da zwei verschiedene, so. Das ist der innere Schweinehund, das Ego, es gibt ja verschiedene, der innere Dämon, das innere Kind. Kannst du 1000 Bücher lesen, haben alle dasselbe halt irgendwie.
Ich werde das auch probieren. Du wirst ein Feedback von mir kriegen. Ich habe ja auch solche Tage noch. Ist ja auch normal.
Unbedingt ansehen hier von den Nilmen, der Pfad des friedvollen Kriegers. Also für alle Leute, die Sport, Tanz, die irgendetwas machen, wo eigentlich du 100% deine Aufmerksamkeit mehr machen wollen als nur einen Job.
Ja.
Und weil das zeigt halt irgendwie, dass eigentlich die Niederlagen... Die Fails, die du hast, die gehören dazu und
okay.
sind ein wichtiger Bestandteil.
Ja, ist das ein Film? Oder?
Ja, es gibt eben als Film und als Buch. Also das Buch ist sogar sehr bekannt. Also
okay.
kennt ja so gut wie jeder.
Okay, ich kenne es nicht.
Der Nilman, der Pfad des friedvollen Kriegers. Und es gibt auch einen Film, der Film ist auch gut.
Ist das ja, aber nicht
Nolte, als Sokrates, also ist der Guru.
Okay. Nein. Warte mal, ist das auch so ein Turner?
So ein, ja, genau.
Doch, den habe ich gesehen. Den fand ich am Anfang total kacke. Bis ich es gecheckt habe. Dieser Tankstellenwart so?
Genau.
Ja, Mann. So. Pass auf, Leute, den packe ich in den Shownotes rein. Guckt euch den an, macht euch ein Bild selber davon und zieht auch mal den Film bis zum Ende durch. Vielleicht einmal Netflix weniger, aber diesen Film einmal durchgucken und nicht in der Hälfte pausieren, weil da sind einfach viele Messages, versteckte Messages drin.
Ja.
Und da muss man ein bisschen Read Between the Lines mäßig das angucken. Mega. Buch muss ich mir auch nochmal geben dazu. Okay,
wenn das wirklich genial, das Buch. Weil
ja.
Das
Wie heißt der nochmal jetzt? Der Pfad des Kriegers?
Der Pfad des friedvollen Kriegers.
Friedvollen Kriegers. Okay, ich packe es in die Shownotes rein und guckt euch das an. Also, Andreas, vielen, 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 vielen Dank für die 1 Stunde und 3 Minuten jetzt.
Ja, nee.
Ich bin mir sicher, wir machen nochmal in den nächsten Wochen, Monaten nochmal eine zweite Folge über Mediengestaltung.
Okay.
Finde ich super interessant, weil ich kenne ja nur die Mediengestaltung am PC. und du bist ja eine Generation davor oder zwei. Wie ihr das damals gemacht habt. Ich kann es mir halt gar nicht vorstellen. Aber lass uns das mal in einer weiteren Session drüber sprechen. Finde ich super spannend und super interessant.
Yeah. Und wir fangen an zu trainieren wieder, ne?
Okay, wir machen jetzt einen Pakt.
Okay.
Ich bin zwar nächste Woche, Mittwoch fliege ich nach Amerika. Ah, ich darf gar nicht sagen, wo ich hinfliege. Doch, ich darf sagen, wo ich hinfliege. Nur die Amerikaner dürfen nicht wissen, wo ich... Also erzähl ich in der nächsten Folge, warum und weshalb ich nächste Woche wegfliege. Aber wir machen gleich einen Pakt, an welchem Tag wir starten. Wir müssen uns den Segen von Heidi holen und dann fangen wir an, Playboys Only in ein Wort wieder durchzustarten.
Genau, so machen wir es.
Cool, danke Andreas.
Okay, ciao.